NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Niko Holonitsch liest den dritten von 9 Auszügen aus dem satirischen Roman Der Gang vor die Hunde von Erich Kästner. Dr. Jakob Fabian ist Werbetexter in einer Zigarettenfabrik, wo er 270 Mark monatlich verdient. Er wohnt möbliert bei der Witwe Hohlfeld in der Berliner Schaperstraße. Er fühlt sich unverbunden mit dieser Stadt, aber auch mit der ganzen Welt. Was tut er hier? Er hat das Gefühl, ratenweise zu verzweifeln. Europa würde untergehen, der Globus sich auch ohne ihn weiterdrehen. Sein Freund Labude, der aus einer reichen Familie stammt, hat eine Braut namens Leda in Hamburg und schreibt an einer Doktorarbeit über Gotthold Ephraim Lessing. Labude sorgt sich um den Freund. Er versucht, Fabian das Gefühl der Sinn- und Ziellosigkeit auszureden.
5. Kapitel. Ein ernstes Gespräch am Tanzparkett. Fräulein Paula ist insgeheim rasiert. Frau Moll wirft mit Gläsern.
In Hauptsälen war, wie an jedem Abend, Strandfest. Punkt 10 Uhr stiegen im Gänsemarsch 2 Dutzend Straßenmädchen von der Empore herunter. Sie trugen bunte Badetrikots, gerollte Wadenstrümpfe und Schuhe mit hohen Absätzen. Wer sich derartig auszog, hatte freien Zutritt zum Lokal und erhielt einen Schnaps gratis. Diese Vergünstigungen waren in Anbetracht des daniederliegenden Gewerbes nicht zu verachten. Die Mädchen tanzten anfangs miteinander, damit die Männer etwas zu sehen hatten. Das von Musik begleitete Rundpanorama weiblicher Fülle erregte die an der Barriere drängenden Kommis, Buchhalter und Einzelhändler. Der Tanzmeister schrie, man möge sich auf die Damen stürzen, und das geschah. Die dicksten und frechsten Frauenzimmer wurden bevorzugt. Die Weinnischen waren schnell besetzt, die Barfräuleins hantierten mit dem Lippenstift, die Orgie konnte beginnen. Labude und Fabian saßen an der Rampe. Sie liebten dieses Lokal, weil sie nicht hierher gehörten. Das Nummernschild ihres Tischtelefons glühte ohne Unterbrechung. Der Apparat surrte. Man wollte sie sprechen. Labude hob den Hörer aus der Gabel und legte ihn unter den Tisch. Sie hatten wieder Ruhe. Denn der Lärm, der übrig blieb, die Musik, das Gelächter und der Gesang waren nicht persönlich gemeint und konnten ihnen nichts mehr anhaben. Fabian berichtete von der Zigarettenfabrik, von Breitkopfs Blinddarm und vom Kölner Dom. Labude blickte den Freund an und sagte, »Du müsstest endlich vorwärts kommen.« »Ich kann doch nichts.«
»Du kannst vieles.«
»Das ist dasselbe. Ich kann vieles und will nichts. Wozu soll ich vorwärts kommen? Wofür und wogegen? Nehmen wir wirklich einmal an, ich sei der Träger einer Funktion. Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da. Und nichts hat Sinn.
Doch, man verdient beispielsweise Geld.
Ich bin kein Kapitalist.
Eben deshalb.«
Labude lachte ein bisschen. »Wenn ich sage, ich bin kein Kapitalist, dann meine ich, ich habe kein pekuniäres Organ. Wozu soll ich Geld verdienen? Was soll ich mit dem Geld anfangen? Um satt zu werden, muss man nicht vorwärts kommen. Ob ich Adressen schreibe, Plakate bedichte oder mit Rotkohl handle, ist mir und ist überhaupt gleichgültig. Sind das Aufgaben für einen erwachsenen Menschen? Rotkohl en gros oder en détail? Wo steckt der Unterschied? Ich bin kein Kapitalist, wiederhole ich dir. Ich will keine Zinsen und ich will keinen Mehrwert.«
Labude schüttelte den Kopf. »Das ist Indolenz. Wer Geld verdient und es nicht liebt, kann es gegen Macht eintauschen.«
»Was fange ich mit der Macht an? Ich weiß, du suchst sie, aber was fange ich mit der Macht an, da ich nicht mächtig zu sein wünsche? Machthunger und Geldgier sind Geschwister, aber mit mir sind sie nicht verwandt.«
»Man kann die Macht im Interesse anderer verwenden.«
»Wer tut das? Dieser wendet sie für sich an, jener für seine Familie. Der eine für seine Steuerklasse, der andere für diejenigen, die blonde Haare haben.
der fünfte für solche, die über 2 Meter groß sind, der sechste, um eine mathematische Formel an der Menschheit auszuprobieren. Ich pfeife auf Geld und Macht.
Ich sehe zu. Ist das nichts?
Wem ist damit geholfen?
Wem ist zu helfen?
Fragte Fabian. Du willst Macht haben. Du willst, träumst du, das Kleinbürgertum sammeln und führen. Du willst das Kapital kontrollieren und das Proletariat einbürgern. Und dann willst du helfen, einen Kulturstaat aufzubauen, der dem Paradies verteufelt ähnlich sieht. Und ich sage dir, noch in deinem Paradies werden sie sich die Fresse vollhauen. Davon abgesehen, dass es nie zustande kommen wird. Ich weiß ein Ziel, aber es ist leider keins. Ich möchte helfen, die Menschen anständig und vernünftig zu machen. Vorläufig bin ich damit beschäftigt, sie auf ihre diesbezügliche Eignung hin anzuschauen. Labude hob sein Glas und rief: Viel Vergnügen. Er trank, setzte ab und sagte: Erst muss man das System vernünftig gestalten. Dann werden sich die Menschen anpassen. Fabian trank und schwieg. Labude fuhr erregt fort. Das siehst du ein, nicht wahr? Natürlich siehst du das ein. Aber du fantasierst lieber von einem unerreichbaren, vollkommenen Ziel, anstatt einem unvollkommenen, das sich verwirklichen lässt, zuzustreben. Es ist dir bequemer so. Du hast keinen Ehrgeiz, das ist das Schlimme. Ein Glück ist das. Stell dir vor, unsere 5 Millionen Arbeitslosen begnügten sich nicht mit dem Anspruch auf Unterstützung. Stell dir vor, sie wären ehrgeizig. Da lehnten sich 2 Trikotengel über die Brüstung. Die eine Frau war dick und blond und ihre Brust lag auf dem Plüsch, als sei serviert. Die andere Person war mager und ihr Gesicht sah aus, als hätte sie krumme Beine. »Schenkt uns eine Zigarette«, sagte die Blonde. Fabian hielt die Schachtel hin, Labude gab Feuer. Die Frauen rauchten, blickten die jungen Männer abwartend an und die Magere konstatierte nach einer Pause mit verrosteter Stimme:
»Na ja, so ist das.«
»Wer spendiert einen Schnaps?«, fragte die Dicke. Sie gingen zu viert der Theke zu. Rebenlaub und gewaltige Weintrauben, alles aus Pappe, umsäumten den Pfad. Sie setzten sich in eine Ecke. Die Wand war mit der Pfalz bei Kaub bemalt. Fabian dachte an Blücher. Labude bestellte Likör. Die Frauen flüsterten miteinander. Vermutlich verteilten sie die 2 Kavaliere. Denn unmittelbar danach schleuderte die dicke Blonde den Arm um Fabian, legte eine Hand auf sein Bein und tat wie zu Hause. Die Magere trank ihr Glas auf einen Zug leer, zupfte Labude an der Nase und kicherte blöde.
»Oben sind Nischen«, sagte sie,
strich die blauen Trikothosen von den Schenkeln zurück und zwinkerte.
»Woher haben Sie so raue Hände?«, fragte Labude.
Sie drohte mit dem Finger. »Nicht, was du denkst«, rief sie und verschluckte sich vor Schelmerei.
»Paula hat früher in einer Konservenfabrik gearbeitet«, sagte die Blonde, nahm Fabians Hand und fuhr sich mit dieser so lange über die Brüste, bis die Brustwarzen groß und fest wurden.
»Gehen wir dann ins Hotel?«, fragte sie. »Ich bin überall rasiert«,
erläuterte die Magere und war nicht abgeneigt, den Nachweis zu erbringen. Labude hielt sie mühsam vor dem Äußersten zurück.
»Man schläft nachher besser«, sagte die Blondine zu Fabian und reckte die fetten Beine.
Lottchen von der Theke füllte die Gläser. Die Frauen tranken, als hätten sie 8 Tage nichts gegessen. Die Musik drang gedämpft herüber. An der Bar saß ein riesenhafter Kerl und gurgelte mit Kirschwasser. Der Scheitel reichte ihm bis ins Rückgrat. Hinter der Pfalz bei Kaub brannte eine elektrische Birne und besonnte den Rhein, wenn auch nur von hinten.
»Oben sind Nischen«, sagte die Magere wieder und man stieg hinauf.
Labude bestellte kalten Aufschnitt. Als der Teller mit Fleisch und Wurst vor den Mädchen stand, vergaßen sie alles Übrige und kauten drauf los. Unten im Saal wurde die schönste Figur prämiert. Die Frauen drehten sich mit ihren knappen Badeanzügen im Kreis, spreizten die Arme und die Finger und lächelten verführerisch. Die Männer standen wie auf dem Viehmarkt.
»Der erste Preis ist eine große Bonbonniere«, erklärte die kauende Paula. Und wer sie gekriegt hat, muss sie dann beim Geschäftsführer wieder abliefern. Ich esse lieber. Außerdem findet man meine Beine immer zu dick, sagte die Blondine. Dabei sind dicke Beine das Beste, was es gibt. Ich war mal mit einem russischen Fürsten zusammen, der schreibt mir noch jetzt Ansichtskarten. Quatsch, knurrte Paula. Jeder Mann will was anderes. Ich habe einen Herrn gekannt, einen Ingenieur, der liebte Lungenkranke. Und Viktorias Freund hat einen Buckel und sie sagt, das braucht sie zum Leben. Da mach was gegen. Ich finde, Hauptsache, man versteht seinen Kram. Gelernt ist gelernt, behauptete die Dicke und angelte das letzte Stück Schinken von der Platte. Unten im Saal wurde gerade die schönste Figur ausgerufen. Die Kapelle spielte einen Tusch. Der Geschäftsführer überreichte der Siegerin eine große Bonbonniere. Sie dankte ihm beglückt, verneigte sich vor den klatschenden und johlenden Gästen und zog mit ihrem Geschenk davon. Wahrscheinlich trug sie es ins Büro zurück. In der Nachbarnische sang eine Frau laut und mit betrunkener Stimme. Die Liebe ist ein Zeitvertreib, man nimmt dazu den Unterleib. Die Dicke sagte, die nebenan ist eine Marke. Sie gehört gar nicht hierher, kommt in teuren Pelzmänteln an, aber darunter trägt sie was ganz Durchsichtiges. Es soll eine reiche Frau aus dem Westen sein, sogar verheiratet. Sie holt sich junge Kerle in die Nische, bezahlt für sie und gibt an, dass die Wände rot werden. Fabian erhob sich und blickte über die halbhohe Zwischenwand weg, nebenan. Dort saß in einem grünseidenen Badeanzug eine große, gut gewachsene Frau und war, unter Absingung von Liedern, dabei, einen Reichswehrsoldaten, der sich verzweifelt wehrte, auszuziehen. »Kerl«, rief sie, »mach nicht so einen schlappen Eindruck, los, zeig den Ausweis!« Aber der brave Infanterist stieß sie zurück. Fabian fiel jene bekannte ägyptische Ministersgattin ein, die den armen Josef, den begabtesten Urenkel Abrahams, so schamlos belästigt hatte. Da stand die Grüne auf, packte ein Sektglas und taumelte zur Brüstung. Es war nicht Frau Potiphar, sondern Frau Moll. Jene Irene Moll, deren Schlüssel er im Mantel hatte. Schwankend stand sie an der Balustrade, hob das spitze Glas hoch und warf es in den Saal hinunter. Es zersprang auf dem Parkett. Die Musiker setzten die Instrumente ab. Die Tanzpaare hoben erschrocken die Köpfe. Alle blickten zu der Nische herauf. Frau Moll streckte die Hand aus und rief, »Männer nennt sich das. Wenn man sie anpackt, gehen sie aus dem Leim. Meine sehr verehrten Damen, ich schlage vor, die Bande einzusperren. Meine sehr verehrten Damen, wir brauchen Männerbordelle. Wer dafür ist, der hebe die Hand.« Sie schlug sich emphatisch vor die Brust und bekam davon den Schlucken. Dabei sah sie den zu ihr hinblickenden Fabian, riss sich los und schrie, »Dich kenne ich doch!« und wollte zu ihm. Aber der Reichswehrsoldat, der sich inzwischen erholt hatte, und der Geschäftsführer packten sie und drückten sie auf einen Stuhl. Im Saal wurde wieder musiziert und getanzt. Labude hatte während der Szene gezahlt, gab Paula und der Dicken etwas Geld, fasste Fabian unter und zog ihn fort. In der Garderobe fragte er, »Sie kennt dich wirklich?« »Ja«, sagte Fabian, »sie heißt Moll. Ihr Mann ist Rechtsanwalt und zahlt jede Summe, wenn man mit ihr schläft. Die Schlüssel dieser komischen Familie habe ich noch in der Tasche. Hier sind sie.« Labude nahm die Schlüssel weg, rief, »Ich komme gleich wieder« und lief in Hut und Mantel zurück.
Sechstes Kapitel. Der Zweikampf am Märkischen Museum. Wann findet der nächste Krieg statt? Ein Arzt versteht sich auf Diagnose.
Als sie auf der Straße standen, fragte Labude ärgerlich, »Hast du mit dieser Verrückten etwas gehabt?« »Nein, ich war nur in ihrem Schlafzimmer und sie zog sich aus. Plötzlich kam noch ein Mann hinzu, behauptete, mit ihr verehelicht zu sein, ich solle mich aber nicht stören lassen. Dann las er mir einen ungewöhnlichen Kontrakt vor, den die beiden geschlossen hatten, und dann ging ich.«
Warum nahmst du die Schlüssel mit? Weil die Haustür verschlossen war. Ein schauderhaftes Weib, sagte Labude. Sie hing besoffen überm Tisch und ich steckte ihr die Schlüssel schnell in die Handtasche. Sie hat dir nicht gefallen? Fragte Fabian. Sie ist doch sehr eindrucksvoll gewachsen und das freche Konfirmandengesicht obendrauf wirkt so wunderbar unpassend. Wenn sie hässlich wäre, hättest du die Schlüssel längst beim Portier abgegeben. Labude zog den Freund weiter. Sie bogen langsam in eine Nebenstraße ein, kamen an einem Denkmal, auf dem Herrn Schulze Delitz stand, und am Märkischen Museum vorbei. Der steinerne Roland lehnte finster an einer Efeuecke, und auf der Spree jammerte ein Dampfer. Oben auf der Brücke blieben sie stehen und blickten auf den dunklen Fluss und auf die fensterlosen Lagerhäuser. Über der Friedrichstadt brannte der Himmel. Lieber Stefan, es ist rührend, wie du dich um mich bemühst, aber ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Willst du mich glücklicher machen, als sie es ist? Und wenn du mir einen Direktorenposten, 1 Million Dollar oder eine anständige Frau, die ich lieben könnte, verschaffst, oder alle drei Dinge zusammen, es wird dir nicht gelingen. Ein kleines schwarzes Boot mit einer roten Laterne am Heck trieb den Fluss entlang, der noch schwärzer war als das schwarze Boot auf ihm. Niemand schien zu steuern. Fabian legte die Hand auf die Schulter des Freundes. Als ich vorhin sagte, ich verbrächte die Zeit damit, neugierig zuzusehen, ob die Welt zur Anständigkeit Talent habe, war das nur die halbe Wahrheit. Dass ich mich so herumtreibe, hat noch einen anderen Grund. Ich treibe mich herum und ich warte wieder, wie damals im Krieg, als wir wussten, nun werden wir eingezogen. Erinnerst du dich? Wir schrieben Aufsätze und Diktate. Wir lernten scheinbar und es war gleichgültig, ob wir es taten oder unterließen. Wir sollten ja in den Krieg. Saßen wir nicht wie unter einer Glasglocke, aus der man langsam, aber unaufhörlich die Luft herauspumpt? Wir begannen zu zappeln, doch wir zappelten nicht aus Übermut, sondern weil uns die Luft wegblieb, erinnerst du dich? Wir wollten nichts versäumen und wir hatten einen gefährlichen Lebenshunger, weil wir glaubten, es sei die Henkersmahlzeit. Labude lehnte am Geländer und blickte auf die Spree hinunter. Fabian ging erregt hin und her, als liefe er in seinem Zimmer auf und ab. »Erinnerst du dich?« fragte er. »Und ein halbes Jahr später waren wir marschbereit. Ich bekam 8 Tage Urlaub und ich fuhr nach Graal. Ich fuhr hin, weil ich als Kind einmal dort gewesen war. Ich fuhr hin, es war Herbst, ich lief melancholisch über den schwankenden Boden der Erlenwälder. Die Ostsee war verrückt und die Kurgäste konnte man zählen. 10 passable Frauen waren am Lager und mit 6 schlief ich. Die nächste Zukunft hatte den Entschluss gefasst, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. Was sollte ich bis dahin tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Geld verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. 8 Tage später fährt der Zug, das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus mir werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal. Und wieder heißt er Europa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Die Inflation nimmt kein Ende. Ach, zum Donnerwetter, rief Labude. Wenn alle so denken wie du, wird nie stabilisiert. Empfinde ich vielleicht den provisorischen Charakter der Epoche nicht? Ist dieses Missvergnügen dein Privileg? Aber ich sehe nicht zu. Ich versuche, vernünftig zu handeln.
Die Vernünftigen werden nicht an die Macht kommen, sagte Fabian, und die Gerechten noch weniger.
So. Labude trat dicht vor den Freund und packte ihn mit beiden Händen am Mantelkragen. Aber sollten Sie es nicht trotzdem wagen?
In diesem Augenblick hörten beide einen Schuss und einen Aufschrei. Und kurz danach 3 Schüsse aus anderer Richtung. Labude rannte ins Dunkel, die Brücke entlang. Auf das Museum zu. Wieder klang ein Schuss.
»Viel Spaß«, sagte Fabian zu sich selber, während er lief und suchte, obwohl sein Herz schmerzte, Labude zu erreichen.
Am Fuße des Märkischen Roland kauerte ein Mann, fuchtelte mit dem Revolver und brüllte,
»Warte nur, du Schwein!«
und dann schoss er wieder über die Straße weg auf einen unsichtbaren Gegner. Eine Laterne zerbrach. Glas klirrte aufs Pflaster. Labude nahm dem Mann die Waffe aus der Hand und Fabian fragte, »Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen?«
»Weil mich's am Bein erwischt hat«, knurrte der Mann.
Es war ein junger, stämmiger Mensch und er trug eine Mütze.
»So ein Mistvieh«, brüllte er. »Aber ich weiß, wie du heißt.«
Und er drohte der Dunkelheit.
»Quer durch die Wade«, stellte Labude fest, kniete nieder, zog ein Taschentuch aus dem Mantel und probierte einen Notverband.
»Drüben in der Kneipe ging's los«, lamentierte der Verwundete. »Er schmierte ein Hakenkreuz aufs Tischtuch. Ich sagte was, er sagte was. Ich knallte ihm einen hinter die Ohren. Der Wirt schmiss uns raus. Der Kerl lief mir nach und schimpfte auf die Internationale. Ich drehte mich um, da schoss er schon.«
»Sind Sie nun wenigstens überzeugt?«, fragte Fabian und blickte auf den Mann hinunter, der die Zähne zusammenbiss, weil Labude an der Schusswunde hantierte.
»Die Kugel ist nicht mehr drin«, bemerkte Labude. »Kommt denn hier gar kein Auto? Es ist wie auf dem Dorf.«
»Nicht mal ein Schutzmann ist da«, stellte Fabian bedauernd fest.
»Der hätte mir gerade noch gefehlt«,
der Verletzte versuchte aufzustehen.
»Damit Sie wieder einen Proleten einsperren, weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu lassen?«
Labude hielt den Mann zurück, zog ihn wieder zu Boden und befahl dem Freund, ein Taxi zu besorgen. Fabian rannte davon, quer über die Straße, um die Ecke, den nächtlichen Uferweg entlang. In der nächsten Nebenstraße standen Wagen. Er gab dem Chauffeur den Auftrag, zum Märkischen Museum zu fahren. Am Roland gäbe es eine Fuhre. Das Auto verschwand. Fabian folgte zu Fuß. Er atmete tief und langsam. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unterm Jackett. Es schlug im Hals. Es pochte unterm Schädel. Er blieb stehen und trocknete die Stirn. Dieser verdammte Krieg. Dieser verdammte Krieg. Ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte das Andenken. In der Provinz zerstreut sollte es einsame Gebäude geben, wo noch immer verstümmelte Soldaten lagen. Männer ohne Gliedmaßen. Männer mit furchtbaren Gesichtern. Ohne Nasen. Ohne Münder. Krankenschwestern, die vor nichts zurückschreckten, füllten diesen entstellten Kreaturen Nahrung ein, durch dünne Glasröhren, die sie dort in wuchernd vernarbte Löcher spießten, wo früher einmal ein Mund gewesen war, ein Mund, der hatte lachen und sprechen und schreien können. Fabian bog um die Ecke. Drüben war das Museum. Das Auto hielt davor. Er schloss die Augen und entsann sich schrecklicher Fotografien, die er gesehen hatte und die mitunter in seinen Träumen auftauchten und ihn erschreckten. Diese armen Ebenbilder Gottes. Noch immer lagen sie in jenen von der Welt isolierten Häusern, mussten sich füttern lassen und mussten weiterleben, denn es war ja Sünde, sie zu töten, aber es war recht gewesen, ihnen mit Flammenwerfern das Gesicht zu zerfressen. Die Familien wussten nichts von diesen Männern und Vätern und Brüdern. Man hatte ihnen gesagt, sie wären vermisst. Das war nun 15 Jahre her. Die Frauen hatten wieder geheiratet, und der Selige, der irgendwo in der Mark Brandenburg durch Glasröhren gefüttert wurde, lebte zu Hause nur noch als hübsche Fotografie überm Sofa. Ein Sträußchen im Gewehrlauf, und darunter saß der Nachfolger und ließ sich's schmecken. Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder soweit sein? Plötzlich rief jemand, »Hallo?« Fabian öffnete die Augen und suchte den Rufer. Der lag auf der Erde, hatte sich auf den Ellenbogen gestützt und presste seine Hand aufs Gesäß.
»Was ist denn mit Ihnen los?«
»Ich bin der andere«, sagte der Mann. »Mich hat's auch erwischt.«
Da stellte sich Fabian breitbeinig hin und lachte. Von der anderen Seite her aus dem Gemäuer des Museums lachte ein Echo mit.
»Entschuldigen Sie«, rief Fabian, »meine Heiterkeit ist nicht gerade höflich.«
Der Mann zog ein Knie hoch, schnitt eine Grimasse, betrachtete die Hände, die voll Blut waren, und sagte verbissen,
»Wie's beliebt.
Der Tag wird kommen, wo ihnen das Lachen vergeht.
Warum stehst du denn da herum?
Schrie Labude und kam ärgerlich über die Straße.
Ach, Stefan, sagte Fabian, hier sitzt die andere Hälfte des Duells mit einem Steckschuss im Allerwertesten.
Sie riefen den Chauffeur und transportierten den Nationalsozialisten ins Auto, neben den kommunistischen Spielgefährten. Die Freunde kletterten hintendrein und gaben dem Chauffeur Anweisung, sie zum nächsten Krankenhaus zu bringen. Das Auto fuhr los.
»Tut's sehr weh?«, fragte Labude.
»Es geht«,
antworteten die beiden Verwundeten gleichzeitig und musterten sich finster.
»Volksverräter«,
sagte der Nationalsozialist. Er war größer als der Arbeiter, etwas besser gekleidet und sah etwa wie ein Handlungsgehilfe aus.
»Arbeiterverräter«,
sagte der Kommunist.
»Du Untermensch«,
rief der eine.
»Du Affe«,
rief der andere. Der Kumi griff in die Tasche. Labude fasste sein Handgelenk.
»Geben Sie den Revolver her«, befahl er.
Der Mann sträubte sich. Fabian holte die Waffe heraus und steckte sie ein. »Meine Herren«, sagte er, »dass es mit Deutschland so nicht weitergehen kann, darüber sind wir uns wohl alle einig. Und dass man jetzt versucht, mit Hilfe der kalten Diktatur unhaltbare Zustände zu verewigen, ist eine Sünde, die bald genug ihre Strafe finden wird. Trotzdem hat es keinen Sinn, wenn sie einander Reservelöcher in die entlegensten Körperteile schießen. Und wenn sie besser getroffen hätten und nun ins Leichenschauhaus führen statt in die Klinik, wäre auch nichts Besonderes erreicht. Ihre Partei«, er meinte den Faschisten, »weiß nur, wogegen sie kämpft. Und auch das weiß sie nicht genau. Und ihre Partei«, er wandte sich an den Arbeiter, »ihre Partei,
wir kämpfen gegen die Ausbeuter des Proletariats«, erklärte dieser. »Und Sie sind ein Bourgeois.«
»Freilich«,
antwortete Fabian. »Ich bin ein Kleinbürger. Das ist heute ein großes Schimpfwort.« Der Handlungsgehilfe hatte Schmerzen, saß, zur Seite geneigt, auf der heilen Sitzhälfte und hatte Mühe, mit seinem Kopf nicht an den des Gegners zu stoßen. »Das Proletariat ist ein Interessenverband«, sagte Fabian. »Es ist der größte Interessenverband. Dass ihr euer Recht wollt, ist eure Pflicht. Und ich bin euer Freund, denn wir haben denselben Feind, weil ich die Gerechtigkeit liebe. Ich bin euer Freund, obwohl ihr drauf pfeift. Aber, mein Herr, auch wenn Sie an die Macht kommen, werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und weiter weinen. Man ist noch nicht gut und klug, bloß weil man arm ist.«
»Unsere Führer«, begann der Mann, »davon wollen wir lieber nicht reden«,
unterbrach ihn Labude. Das Auto hielt. Fabian klingelte am Portal des Krankenhauses. Der Portier öffnete. Krankenwärter kamen und trugen die Verletzten aus dem Wagen. Der wachhabende Arzt gab den Freunden die Hand.
»Sie bringen mir zwei Politiker«, fragte er lächelnd. »Heute Nacht sind insgesamt 9 Leute eingeliefert worden, einer mit einem schweren Bauchschuss. Lauter Arbeiter und Angestellte. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es sich meist um Bewohner von Vororten handelt? Um Leute, die einander kennen?«
»Diese politischen Schießereien gleichen den Tanzbodenschlägereien zum Verwechseln. Es handelt sich hier wie dort um Auswüchse des deutschen Vereinslebens. Im Übrigen hat man den Eindruck, sie wollen die Arbeitslosenziffer senken, indem sie einander totschießen. Merkwürdige Art von Selbsthilfe.«
»Man kann es verstehen, dass das Volk erregt ist«, meinte Fabian.
»Ja, natürlich«, der Arzt nickte. »Der Kontinent hat den Hungertyphus. Der Patient beginnt bereits zu fantasieren und um sich zu schlagen. Leben Sie wohl.«
Niko Holonitsch mit dem 3. Auszug aus dem Roman »Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner. Das Buch ist im Atrium Verlag erschienen. Sie finden die gesamte Lesung des Bayerischen Rundfunks in der ARD Audiothek unter dem Titel »Erich Kästner, Fabian«. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat an die Union appelliert, dem sogenannten Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition zuzustimmen. Über das Gesetz soll heute im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beraten werden. Die Union fordert im Gegenzug für eine Zustimmung, dass die Bundesregierung die Streichung der Agrardieselsubventionen zurücknimmt. Auf NDR Info sagte Schwesig, sie teile zwar die Kritik an der Kürzung der Agrarhilfen, darum gehe es heute Abend aber gar nicht, so die SPD-Politikerin.
Es gibt gar nicht die Möglichkeit, heute einen Antrag zu stellen, diese Kürzung zurückzunehmen. Es gibt nur die Möglichkeit, über die Punkte, die im Wachstumschancengesetz sind, abzustimmen. Hier gibt es jetzt einen guten Kompromissvorschlag, der ganz wichtig für die Bauwirtschaft ist, der wichtig für kleine und mittlere Unternehmen ist, aber auch die Forschungsförderung, gerade für große Unternehmen, die im Forschungsbereich tätig sind. Und da bin ich ziemlich klar, die